Wir sind heute bei Matthäus Kapitel 5 und Vers 6. Lass uns gemeinsam lesen. Und ja, auf vorne haben wir jetzt sollen und werden in Klammern. Lesen wir es mit werden bitte, okay? Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Sie werden satt werden. Vielleicht stellst du die Frage, warum, Stan, hast du das geändert? Wenn du in die verschiedenen Übersetzungen hineinschaust, außer Luther und Schlachter, dann wird grundsätzlich in allen Übersetzungen das Wort werden verwendet, weil wir ein ganz einfaches Zukunftsform haben. Warum Schlachter hier sollen verwendet, muss ich zugeben, ich verstehe es selbst nicht. Weil eigentlich haben wir nicht hier eine Möglichkeit oder eine es wäre gut, wenn, es sollte so sein, Situation, sondern wir haben hier eine sichere, absolut fest begründete Zukunftsrealität. Es wird so werden in der Zukunft. Es ist ein passiver Verb. Gott wird das tun. Gott wird dich sättigen. Du wirst satt sein, wenn du hungerst und dürstest nach Gerechtigkeit. So, wie man merkt hier, Übersetzungen sind nicht inspiriert. Übersetzungen sind aber, soweit sie sich an das Urtext eben halten, sehr hilfreich. Und daher ist es auch hilfreich, mehrere Übersetzungen immer wieder heranzuziehen bei dem Studium und dann die Frage anzugehen, warum wird das hier so und so so. So, hier ist eigentlich eine Zukunftsform im originalen Griechischen auch ganz deutlich da. Eine Kleinigkeit, könnte man sagen, aber es verleiht auch dieser Stelle noch eine stärkere Aussage. Es wird so sein. Es ist nicht, es sollte so sein, sondern es wird so sein. Gerechtigkeit sollten wir eigentlich in unserem Herzen, wir sollten danach verlangen. Wir sollten einen Wunsch danach haben, dass Gerechtigkeit herrscht. Das ist gut so. Aber was ist grundsätzlich Gerechtigkeit? Wisst ihr, ohne Gerechtigkeit oder ohne einen klaren Standard geht es in einer Gesellschaft ganz, ganz schlecht. Wir merken das eigentlich auch in unserem heutigen Tag, wo Relativismus zunehmend mehr und mehr die gängige Denkweise ist, wo sogar im Fernsehen sehr bekannte Moderatoren und Persönlichkeiten von deine Wahrheit sprechen. Also das ist jetzt deine Wahrheit. Als ob jeder von uns die Fähigkeit hätte, eine eigene Wahrheit auf die Beine zu stellen. Das geht weit weg von der Tatsache, dass es Realität gibt in dieser Welt. Es gibt entweder etwas, das stimmt oder nicht stimmt. Du kannst nicht behaupten, dass ich eben 10 Meter groß bin, rote Haare habe und ein Bart, das 3 Meter lang ist und sagen, das ist meine Wahrheit. So stelle ich mir Stan vor. Also du kannst das schon sagen, aber das macht es nicht wahr, dass ich so wirklich ausschaue. Das ist nicht, entspricht nicht Realität. Auch in unserer Gesellschaft gibt es ein Standard, eine Realität. Schon seit Anfang an, eine Gesellschaft braucht das. Wer weiß, was das da ist? Kann man das sehen? Wir haben ja, genau. Wo finden wir diese zwei eiserne Eisenstangen? Die am Stephansdom, ganz genau. Und diese zwei Stangen, es wird vermutet, so seit 1200 nach Christus, wo eben mit den Holländern, Flander ist Holland, dass dort eben Handelsprivilegien gegeben worden sind und damit die Länge der Tücher, also das kleinere heißt eben eine kleine Tuchelle und das andere ist eine große Leinenelle. Da konntest du nachmessen, wurde ich jetzt korrekt, den korrekten Stoff gegeben, hab so viel gekauft und der Verkäufer meinte, das ist so lang und es entspricht die Standards, dann kannst du da hingehen und so, okay, dann messe ich es nach. Dann werde ich jetzt kontrollieren, ob das tatsächlich den Standard entspricht. Wenn jemand sagt, nein, meine Elle schaut so groß aus und so sehe ich das, was würde damals wahrscheinlich mit diesem Verkäufer passieren? Er hätte ein schlimmes Leben gehabt. Also, was die damals für Strafen ausgegeben haben, wenn jemand anderen betrogen hat, war nicht leicht, war keine Kleinigkeit. Wir gehen jetzt da nicht ins Detail. Aber der Punkt ist, ein Standard ist notwendig. Wir müssen wissen, was ist richtig, wonach messen wir unsere Taten, unser Handeln, unser Leben. Was soll uns dann eigentlich sagen, was richtig und falsch ist? Es ist nicht möglich, dass jeder sagt, ich erfinde meine eigene Gerechtigkeit, meinen eigenen Standard. Und dass eine Gesellschaft dann trotzdem funktioniert. Das würde eigentlich alles zugrunde gehen, wenn das so ist. Wir sehen hier in unserer Stelle, dass Jesus sagt, glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Nach der Gerechtigkeit hungern und dursten. Wir merken, dass unser Problem ist, unser Verlangen richtet sich oft nach dem falschen Objekt. Wenn jetzt ein Tuchverkäufer, Leinenverkäufer sagt, mein Wunsch ist, so viel Geld wie möglich zu bekommen und ich bin bereit auch zu betrügen, um das zu tun, dann würde er vielleicht sagen, mein Leinenellen ist ungefähr so groß und damit kann ich das Doppelte verlangen dafür oder vielleicht das Dreifache. Nur er hält sich an einem falschen Standard. Er hungert und durstet nach Gewinn und nicht nach eigentlich Gerechtigkeit, nicht danach, dass er korrekt handelt, dass er sein Gegenüber korrekt behandelt, dass er in einer Gesellschaft wohnt, wo auch tatsächlich Gerechtigkeit herrscht, sondern er geht und folgt seine eigene Idee von, was am wichtigsten ist. Und wie schon gesagt, er würde dann wahrscheinlich dafür bestraft werden. Und so oft ist es bei uns aber in allen Facetten. Wir wollen unsere eigene Gerechtigkeit erstellen. Wir wollen und behaupten, dass das Beste ist. Das ist, was ich brauche. Und wir hungern und dursten danach. Wie viele Menschen in dieser Welt hungern und dürsten nach Glück? Ich möchte glücklich sein. Und sie tun alles Mögliche, um das zu finden, um das zu bekommen. Und die ganze Zeit sind sie nicht glücklich. Interessanterweise, die Antwort darauf ist, weil sie das Falsche, ein Verlangen haben für das Falsche. Sie sollten viel mehr einen Hunger und Durst haben für Gerechtigkeit, Gott zu ehren. Und das Spannende ist, wenn du das in deinem Herzen pflegst, wie Jesus sagt, dann bist du auch glückselig. Du bist nicht nur innerlich glücklich, du bist in einer Position vor Gott, wo er mit dir glücklich ist. Du weißt, er schaut auf mein Leben herab und ist mit mir zufrieden. Das ist, wie er es sich vorgestellt hat. Heute ist unser Fazit ganz einfach. Echte Befriedigung unserer tiefsten Bedürfnisse ist nur durch Jesus möglich. Noch einmal sehen wir, dass der Herr Jesus in dieser Predigt Dinge verlangt und Dinge sagt, wo er selbst und nur er die Antwort dafür ist. Er verlangt einen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Und dann, später in dieser Predigt, definiert er Gerechtigkeit in einer Art und Weise, wo du merkst, das schaffe ich nicht. Ich kann das nicht erfüllen. Ich kann diesen Standard nicht in Vollkommenheit erfüllen. Wo ist meine Hoffnung? Die Hoffnung ist, dass wir uns mit ihm verbinden im Glauben. Er ist dann unsere Gerechtigkeit. Wir wollen heute drei wichtige Fragen angehen. Was genau ist Gerechtigkeit? Wie schaut Hungern und Dürsten aus? Und wie wird man dann tatsächlich satt? Wie funktioniert das überhaupt in unserem praktischen Leben heute? So als erstes, was genau ist Gerechtigkeit? Ich habe hier eine sehr allgemeine Aussage. Alles, was korrekt und gut ist, wie Gott es beabsichtigt hat. Wer ist der Standard? Wer ist eben, oder wer darf sagen, was richtig ist und falsch? Menschen sagen, wir sollen das tun. Ich habe das Recht, mein Leben so zu gestalten, wie ich das möchte. Ich bin mein eigener höchste Autorität. Ich sage, was korrekt ist und was gut ist. Aber das ist nicht, was der Herr Jesus sagt. Das ist nicht, was er in dieser Stelle hier sagt. Gerechtigkeit ist etwas Gutes. Es ist etwas Sauberes. Es ist etwas, das jeder von uns eigentlich will. Es ist korrekt und gut. Keiner von uns mag es, betrogen zu werden. Oder? Magst du das? Bist du froh, wenn du in irgendeinem Geschäft gehst oder in irgendeine Situation hineinkommst und du merkst, der hat mich angelogen, der hat mich betrogen, der hat jetzt manipuliert, der hat jetzt Dinge gedreht und verdreht und jetzt stehe ich da und ich kann nichts machen. Ich muss das einfach wahrnehmen. Ich wurde ausgenutzt. Wer von uns hier sagt, ja, eigentlich, wenn ich überlege, was ich für Urlaub tun kann, dann überlege ich, wo könnte ich als Urlauber hinfahren und da in der Broschüre steht so riesig Vollpension und Pool mit alles Mögliche. Jeden Tag hat man mindestens 30 Grad, alles sauber, alles gut, alles gesund. Und dann fahre ich hin, da gibt es keinen Pool, es ist erstmals nicht mal 20 Grad, es ist überhaupt nicht sauber, alles ist schmutzig, Essen gibt es gar nicht und trotzdem verlangen sie von mir mein Geld. Wer hier sagt, ja, das ist eigentlich, wie ich mir Urlaub vorstelle. Das würde mich so freuen. Ja, schon wieder ausgenutzt. Würden wir das sagen? Boah, das ist ja so schön. Willst du noch mehr Geld haben für gar nichts? Na, und du, jedes Jahr liest du, wie viel Betrug im Urlaubsbereich vorkommt, auch in Europa, wo Menschen meinen, jetzt darf ich mich endlich entspannen. Und jetzt fahre ich hin und Entspannung nicht mal annähernd möglich. Alles anders als was beschrieben. Niemand mag es, betrogen zu sein. Aber da muss ein Standard sein, da muss eine Gerechtigkeit sein, da muss etwas sein, das korrekt ist und nicht korrekt. Wer gerecht handelt, wer selbstgerecht handelt, der tut das, was auch richtig ist. Der korrekte Standard wird eingehalten. Der Leinenverkäufer sagt nicht, ich stelle selbst dar, wie groß eine Leinenelle sein soll, wie lang es sein soll, sondern ich halte mich an den Standard, das festgelegt wurde von den Behörden. Das ist dann gerecht. Das ist, wie es sein soll. Und wie wir schon gesagt haben, wir meinen immer, wer darf das bestimmen? Stellen wir jetzt diese Frage in Bezug auf eine Firma. Eine Firma hat immer grundsätzlich irgendeinen Chef. Und vor allem, wenn der Chef jetzt Firmenbesitzer ist, dann hat er grundsätzlich das letzte Wort. Oder das letzte Wort, oder? Das ist meistens, wie das funktioniert. Es sei denn, dass es irgendeine komplizierte Organisationsform gibt. Sagen wir es ganz einfach, eine Firma, das ist ein Firmenbesitzer, er ist der Chef. Gut. Er darf entscheiden, was richtig und falsch ist in der Firma. Und natürlich dann, je nachdem wie er sich entscheidet, wird die Firma vielleicht gut gehen, wird es gut gehen oder schlecht gehen. Weil er das Sagen hat. So, der Chef sagt, liebe Mitarbeiter, wir wollen früh anfangen, wir wollen pünktlich sein. Es geht hier in der Firmenzentrale um 7 Uhr los. Um 7 Uhr fängt unser Arbeitstag an. So möchte ich das machen. Dafür können wir früher gehen am Nachmittag. Dafür haben wir auch eben am Nachmittag mehr Zeit für andere Sachen. Aber um 7 Uhr soll es losgehen. Gut, darf der Firmenchef das bestimmen? Ja, das darf er. Es ist seine Firma. Er bezahlt die Gehälter, oder? Er tut diese große Arbeit. Er darf sagen, so machen wir das. Ich glaube, so funktioniert es am besten. Gut, dann, da kommt ein Maxal, so ein Mitarbeiter, und der sagt, 7 Uhr, boah, was soll das? 7 Uhr ist ja keine gescheite Stunde. Also das ist Schnarchstunde. Also ich fange um 10 Uhr an. Ich fange um 10 Uhr an. Und dieser Mitarbeiter sagt, weißt du was, lieber Chef, ja, ich hab gehört, was du sagst, aber für mich ist es gerecht und richtig, nicht um 7 Uhr anzufangen. Keine Ahnung, was du dir da vorgestellt hast. Für mich ist gerecht und gut, um 10 Uhr anzufangen. Also ich komme um 10. Gut. Was tut der Chef? Okay, du kannst die Führung übernehmen. Mach du, was du willst. Macht der Chef das? Nein, der Chef hat eine Idee, der hat ein Gedanke in seinem Kopf, wie seine Firma gut funktionieren kann. Und er sucht Mitarbeiter, die mit ihm hier ziehen. Er zahlt eben die Gehälter. Das Geld, das der Mitarbeiter bekommt, kriegt der Mitarbeiter von ihm. Oder? So funktioniert das, so wie ich es verstanden habe, zumindest meistens. Ja? Was sagt er dann, wenn der Mitarbeiter sagt, nein, nein, ich gehe meinen Weg. Du darfst mir gar nichts sagen. Und übrigens, die Arbeit, die du meinst, ich tun soll, viel zu viel. Was denkst du dir? Nein, nein, ich könnte vielleicht ein Drittel davon leisten. Vielleicht ein Drittel. Aber mehr verlang nicht von mir. Höchstens könnte das funktionieren in einem staatlichen Betrieb. Aber nicht in einem privaten, oder? In einem privaten Betrieb sagt der Chef, alles klar, gut, wir trennen uns. Du kannst einen anderen Chef finden. Ich bezahle dir überhaupt kein Gehalt, wenn du nicht meinen Standard einhalten möchtest. Ich bin der Chef, ich bin die Autorität hier in dieser Firma. Und das verstehen wir, glaube ich, die meisten von uns. Das sollten wir verstehen. Weil wenn die Firma untergeht, wer trägt eigentlich die Verantwortung dafür? Der Chef. Und der muss dann eben das gesamte Bild betrachten und er muss wichtige Entscheidungen treffen. Und das ist nicht immer so einfach. Und daher muss man sich an ihm halten. Oder man redet mit ihm und sagt, du, lieber Chef, hey, ich würde gerne um 7 Uhr kommen, aber weißt du, ich wohne 3 Stunden weg. Da müsste ich um 4 in der Früh aufstehen oder 3 in der Früh aufstehen. Können wir da irgendein anderer Organisation? Und man redet mit ihm. Und man überlegt, wie kann man das anders machen. Wenn es dann gar nicht geht, dann muss man sich schon trennen. Dann muss ich eine Arbeit finden, die passt. Kann nicht einfach meinen eigenen Weg gehen. Ich glaube, das verstehen wir. Aber wie ist es im persönlichen Bereich? In meinem Privatleben. Habt ihr das schon gehört, wenn zwei erwachsene Menschen mit etwas einverstanden sind, wie kann das dann falsch sein? Okay. Naja, da muss man eine weitere Frage stellen. Man muss die Frage stellen, wer ist auch noch im Bild hier? Gibt es dann irgendeine Autorität, das noch hier im Bild sein sollte, wo man nachfragen sollte, was sagt diese Autorität dazu? Sind wir Menschen einfach hier alleine und Zufallsprodukte aus eben Evolution und diese Idee, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Schöpfer, es gibt überhaupt keinen ursprünglich richtig gedachten Art und Weise, wie man leben soll? Wenn das stimmt, so wie der Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sollen wir einfach essen und trinken, weil morgen sterben wir. Und dann sollen wir einfach das tun, was wir wollen, weil wir sind Biomasse und am Ende ist da nichts mehr. Wenn das so stimmt. Aber es stimmt so nicht. Warum? Weil Jesus doch auferstanden ist. Es gibt sehr wohl einen Gott, den einzigen Schöpfergott. Er ist der Schöpfer. Überall in der Natur siehst du seine Merkmale. Sein Handabdruck, Fingerabdruck, du siehst das überall. Und er sagt, schau mich an, hör mein Wort zu, verstehe, ich habe einen Plan für dich. Wer ist der höchste Autorität in unserem Leben? Der Mensch selbst oder Gott? Und die Antwort darauf ist eigentlich deutlich nach dem Wort Gottes, nach was Jesus sagt, Gott selbst. Und eigentlich sagt der Herr Jesus, er selbst ist der höchste Autorität. Was sagt er? Wir haben das schon ein paar Mal gelesen. Aber was sagt er am Ende seiner Predigt? In Kapitel 7, Vers 24 sagt er, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Er sagte nicht einfach irgendwelche Worte, sondern meine Worte. Kurz davor sagt er, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Jesus steht da und sagt, die werden zu mir, das sagt Jesus, die reden mit mir. Sie werden zu mir sagen, eben, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Waren wir nicht so aktiv in deinem Namen? Und Jesus sagt, ich und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Ich habe euch nicht gekannt, ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Ihr seid nicht meine Kinder. Ich habe euch nicht gekannt, niemals. Weicht von mir, ihr, interessant, Gesetz. Losen. Gesetzlosen? Was? Welchen Standard zeigt, wo unsere Loyalität ist? Unser eigene naja, dann sind wir unser eigener Gott. Wenn wir aber verstehen, der Herr Jesus ist der Herr, er hat einen Standard, er hat eine Gerechtigkeit, er ist heilig und gut, er darf bestimmen über mein Leben, dann habe ich ihn erkannt. Dann weiß ich, wer er ist. Das soll uns nicht eigentlich überraschen, dass dieses Problem, dass der Mensch seinen eigenen Gott sein will, immer wieder vorkommt. Das geht eigentlich zurück zur Garten Eden. Das geht zurück zu dieser Ursprung unseres Problems. Du schaust diese Welt an und du merkst, vieles läuft wirklich schief. Vieles in dieser Welt ist falsch, es ist böse, es ist nicht richtig, es ist nicht korrekt. Es ist nicht in Ordnung, es ist nicht liebevoll. Warum? Die Bibel gibt uns die Antwort darauf. Wir wissen aus der Schöpfungsgeschichte, nachdem Gott alles geschaffen hat, sagt er, alles ist sehr gut. Aber dann, es gab einen einzigen Verbot, einen einzigen Regel. Diese Regel war nicht, weil Gott wollte das Leben für die Menschen schwer machen. Das ist es nicht. Lesen wir in 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Übrigens, Arbeit geht schon zurück bis vor dem Sündenfall. Arbeit ist nicht schlimm. Arbeit ist nichts Sündiges. Vor allem, wenn es eben muss, sollte gerechte Arbeit sein. Aber Arbeit ist eine Tätigung, eine Betätigung. Wie gut geht's uns, wenn wir zu Hause sitzen und nichts tun? Geht's uns gut? Wir sind nicht dafür gebaut. Wir brauchen eine Tätigkeit. Das ist nicht mit Sünden verbunden. Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Okay, von jedem. Das sind Mehrzahl. Das sind viele Bäume im Garten. Jeden darfst du nehmen. So viel du willst. Und damals konnte man auch nicht krank werden. Damals konnte man nicht zu viel essen und dann später, jetzt muss ich noch weiter essen. Du konntest das voll und ganz genießen. Alles war da. Aber dann sagt er, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Okay, Adam hat es verstanden, Adam hat es Eva weitergegeben. Gott sagt, es gibt einen einzigen Regel. Ich gebe dir mehr, als was du brauchst. Und du kannst beliebig von allem essen, was in diesem Garten ist. Ich gebe dir alles, was du wirklich brauchst. Und es schmeckt super. Wer hier mag Obst, wenn es richtig süß und reif ist? Oh, ein Orange, der wirklich nicht so sauer ist, sondern süß und saftig. Oh, das ist so wie, da gibt es keine Schokolade, die da mithalten kann, oder? Seid ihr da gleiche Meinung und sagen, nein, nein, Schokolade ist viel besser. Also, es ist wirklich echt gut. Und wir können uns nicht vorstellen, wie schön das war. Und Gott sagt, aber es gibt diesen einen Regel. Du hast einen echten Willen. Ich möchte, dass du dich entscheidest, jeden Tag, diesen Baum davon nicht zu essen. Warum? Schlicht und einfach, weil du mein Wort glaubst und mich liebst. Du folgst mir. Es ist mein Standard. Ich sag das. Und das haben sie auch getan, bis dann eben 1. Mose 3, die Schlange, der Verführer. Er ist sehr listig. 1. Mose 3, 1, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben? Boah, und da fängt es an, oder? Was tut Satan hier in Form dieser Kreatur? Er stellt Gottes Wort in Frage. Er stellt es in Frage. Weiß Gott wirklich, wovon er spricht? Hat er überhaupt eine Ahnung? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Oh, was tut er da? Verdreht. Stellt im Kopf von Eva Zweifel. Hat Gott das wirklich gesagt? Kann das wirklich sein? Das war alles falsch. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Dieses rührt sie nicht an, hat Gott nicht gesagt. Das hat Eva hinzugefügt oder vielleicht Adam hinzugefügt, das wissen wir nicht. Aber sie fügt was hinzu zu dem, was Gott sagte. Gott sagt einfach, isst nicht davon. Ja, was tut dann die Schlange? Da sprach die Schlange zu der Frau. Keineswegs werdet ihr sterben. Dieser Standard, diese Aussage Gottes ist falsch. Was eigentlich wirft er Gott vor? Gott hat euch betrogen. Gott hat gelogen. Gott hat euch was gesagt, das falsch ist. Nein, nein, du wirst nicht sterben. Wie oft ist das so, auch heute, wenn Menschen ihre eigene Gerechtigkeit erstellen und ihren eigenen Weg gehen, sie denken, mir passiert nichts. Ich kann diesen Weg des Lügens, des Betrugs, der Sünde gehen. Es wird schon gut. Alles wird schon passen. Reine Selbsttäuschung. Stimmt nicht. Es ist zerstörerisch. Die Schlange sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern, okay, dann warum hat Gott das verboten? Warum hat Gott gesagt nein? Naja, weil Gott weiß. Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Gott will keine Konkurrenz haben. Gott verbietet das, damit ihr nicht so werdet, wie er ist. So großartig und mächtig und unterscheiden kann zwischen das, was böse und gut ist. Das ist natürlich, was die Schlange damals nicht auch mitgeteilt hat in diesem Moment war. Und sobald ihr davon isst, wird es euch zerstören. Es wird euch zerstören. Du kannst nicht wissen, was böse ist, ohne von Böses zerstört zu werden. So da eigentlich die Versuchung, die da im Garten Eden vorgekommen ist, war, wer darf Gott sein? Wer darf sagen, was gut ist und was schlecht ist? Wer soll am Ende das Sagen haben? Wer stellt den Standard her? Was ist dann eben Gerechtigkeit? Welche Gerechtigkeit meint Jesus hier in Matthäus 5? Er meint nicht diese menschlich erstellte Gerechtigkeit, wo die Menschen selbst meinen, das ist gut und das ist schlecht, das sich ständig ändert von einer Generation zum nächsten. Es ist nicht diese Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit ist nicht felsenfest. Es ist die Gerechtigkeit, die er beschreibt in den Versen, die nachher kommt. Zum Beispiel, wo er sagt in Vers 27, ihr aber habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, das wissen wir, das wüssten sie auch damals. Ich aber sage euch, nochmal spricht er von einer Position der Autorität und sagt, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Oder kurz davor, was sagt ihr dann eben davor? Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Okay, ja, stimmt, das ist schlecht. Selten gibt es eine Gesellschaft, die sagt, ja, du kannst beliebig Leute umbringen, so wie du möchtest. Passt schon. Magst du ihn nicht? Abknallen. In Ordnung. Geh zum nächsten dann. Die meisten Gesellschaften sagen, nein, das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung. Jesus sagt aber, das geht nicht weit genug. Vers 22. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Man könnte das anders formulieren und sagen, wenn du meinst, es ist genug, dass ich den Bruder nicht umbringe, aber in deinem Herzen hast du absolut keinen Respekt, du hasst diesen Mann, du willst ihm eigentlich kaputt machen, dein Herz ist falschen Ort und Stelle. Dein Herz ist das Problem. Das ist die Gerechtigkeit, die er meint. Das ist, was Vers 20 in Kapitel 5 sagt, wo er sagt, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Diese Gerechtigkeit ist eine göttliche, ist eine vollkommene, es ist eine korrekte, es ist das, wie wir eben sagen, das, was Gott ursprünglich beabsichtigt hat. Es ist Sündlosigkeit. Es ist eine Welt ohne Zerstörung, ohne Krieg, ohne Missbrauch, ohne Hass, ohne Lieblosigkeit. Das, was korrekt und gut ist, das ist, was Jesus sagt, Gerechtigkeit ist. Es ist diese Gerechtigkeit, die in dieser Welt überall fehlt. Und der Maßstab ist nicht einfach irgendetwas, es ist Gott selbst. Er selbst ist der Maßstab. Er ist, wie Jesus sagte, die Wahrheit, der Maßstab. Du kannst nicht sagen, ich erfinde meine eigene Wahrheit und das wird schon passen. Dann stehst du vor Gott und Gott sagt, was hast du mit meiner Wahrheit gemacht? Ich bin der letzte Instanz. Ich bin der höchste Autorität. Ich bin der Schöpfer. Ich habe dir schon alles gesagt. Was hast du mit meinem Wort, mit meiner Wahrheit getan? Es soll uns nicht überraschen, dass Jesus hier an dieser Stelle, wenn er sagt, wir sollen hungern und dursten nach Gerechtigkeit, nicht von einer menschlichen Gerechtigkeit redet. Das sollte nicht überraschend sein, weil Jesus spricht hier davon, wie es ist im Reich Gottes, oder? Nicht im Reich des Menschen, nicht im irdischen, sondern wo Gott herrscht, wo Gott eben das letzte Wort hat, im Reich Gottes. Es ist seine Gerechtigkeit. So, als erstes sollen wir die Frage angehen heute, okay, die Gerechtigkeit, die Jesus hier meint, ist das, was Gott ursprünglich gemeint hat, das, was seinem Charakter entspricht, das, was richtig ist vor Gott. Er darf sagen, was richtig ist und was falsch ist. Er hat uns das in seinem Wort gegeben. So, wie definierst du, was richtig ist und gut ist in deinem Leben? Verstehst du, was Gerechtigkeit ist? Hungerst und durstest du nach Gottes Gerechtigkeit, nach seinem Reich, was er will für diese Welt und für dich? Welche Rolle spielt Gott in deine Überlegungen? Welche Rolle spielt das Wort Gottes in deine Überlegungen? Okay? Erstmals, das ist Gerechtigkeit vor Gott. Er darf bestimmen. Seine Gerechtigkeit ist rein und gut. Und wie schaut dann Hungern und Dürsten aus? Wie schaut das aus? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schaue die Nachrichten oder lese die Nachrichten und ich merke, was in dieser Welt los ist. Ich merke, wie schlimm so viel ist in dieser Welt. Kinder, die vernachlässigt werden oder gar missbraucht werden. Und wenn das dich nicht traurig macht, wenn du dann nicht sagst, warum muss das passieren? Warum tun das Eltern ihre Kinder an? Warum tun das Menschen andere Kinder von anderen Menschen an? Und sagst, das soll aufhören. Das ist schlimm. Missbrauch und Vernachlässigung. Oder wo du merkst, Familien werden zerrissen. Ich weiß gar nicht, wie oft wir und Kinder, einer unserer Kinder von der Schule zurückgekommen ist und uns mitgeteilt haben, wie traurig so ein Klassenkamerad oder Freundin ist, weil die Eltern sich gerade scheiden lassen. Sie bleiben nicht treu und sie sagen einfach, ja, die Kinder werden damit zurechtkommen, die werden es schon schaffen. Und das Kind ist innerlich zerrissen. Was ist mit Mama und Papa los? Dass sie mir nicht genug lieben, um zusammen zu bleiben. Was habe ich falsch gemacht? Wisst ihr, wie viele Kinder das denken? Was habe ich falsch gemacht, dass meine Eltern sich trennen? Schlimm. Du siehst das und du denkst, boah, das tut mir so leid. Ich hungere und ich durste danach, dass diese Dinge aufhören. Oder Kriege. Boah, habt ihr gesehen, was alles los ist in letzter Zeit in Ukraine? Wie richtig große Städte und ich meine für meine Idee groß, also nicht wie Wien, aber riesige Orte, wo tausende Menschen leben, wo die dem Erdboden gleich gemacht werden. Die armen Mitbewohner, sie müssen sich im Keller verstecken, damit sie überhaupt überleben können, die nicht flüchten konnten. Schaust du das an und du denkst, ja, ist halt so, das Leben ist so, Welt ist schlimm, harter Welt. Oder ist in deinem Herzen ein, na, das ist nicht, wie Gott das will. Das ist nicht, wie es sein soll. Oder dann geht es natürlich um Politiker oder Beamten oder Lehrer oder Priester und Pastoren, Geschäftsmänner, Leute, die gewisse Autoritätspositionen haben und dann, statt gewissenhaft damit umzugehen, missbrauchen sie andere Leute. Und du sagst, ja, aber das passiert bei uns nicht, weil wir sind eine bibeltreue Gemeinde. Weißt du, wie traurig das ist, wenn man merkt, das passiert bei allen Gemeinden. Wie viele Menschen in Bibel, ich kann euch Namen nennen von Menschen, die in Leitungspositionen, in Anführungszeichen, bibeltreuen Gemeinden waren, die heute nicht mehr im Dienst sind, weil sie nicht nach Gerechtigkeit gehungert und gedürstet haben, sondern nach dieser Welt. Und du sagst, wie kann das sein? Siehst du das? Und in deinem Herzen entsteht dieses Verlangen danach, nein, Herr, das soll nicht so sein. Was ist hier los? Wenn du nicht aufpasst, das kann dich richtig entmutigen. Oder es kann sogar dich vom Herrn wegbringen, wenn du dein Blick auf Menschen richtest. Und du siehst, wie oft Menschen richtig falsch handeln, denken und hungern und dursten nach dem, was absolut falsch ist. Das, glaube ich, erleben wir alle. Und denken, okay, das muss es sein, hungern und dursten nach Gerechtigkeit. Und das ist ein Teil davon, auf jeden Fall. Aber es geht nicht weit genug, nicht mal annähernd weit genug. Wir haben gerade gelesen, wer seinen Bruder schlecht behandelt oder wer eine Frau nach einer Frau begiert, eine Frau begiert. Schaust du nicht in deinem eigenen Herzen hinein und findest die gleichen Dinge, die du in dieser Welt siehst, dass du weggezogen wirst vom Herrn, dass in deinem Herzen diese Dinge auch vorhanden sind? Du und ich, wir könnten leicht alle anderen verurteilen und sagen, so schau, wie schlimm die Politiker sind. Okay, und gut. Kann sein, dass viele gar nicht mal aufrichtig unterwegs sind. Ich kenne diese Leute persönlich gar nicht. Was bringt es uns, wenn wir ständig nach außen schauen? Ist das, was Jesus hier meint? Jesus sagt, ja, schau die anderen an und hungere und durste nach Gerechtigkeit für die anderen. Ist das, was er meint? Also, natürlich wünschen wir uns das, aber es muss woanders anfangen. Es muss in meinem Herzen anfangen. Schaue ich in meinem Herzen hinein und ich stelle mir die Frage, bin ich heilig und gerecht vor Gott? Entspreche ich Gottes Standard, nicht einfach in mein Kenntnis, so wie der Sascha gesagt hat, sondern in mein Praxis, in was ich tue und wie ich lebe. Und ich hungere und ich durste danach, dass mein Leben, das, was ich in meinem Kopf und aus dem Wort verstehe, dass mein Leben wirklich danach gerichtet wird, dass ich das in der Tat umsetze, dass ich tatsächlich die Frucht des Geistes in meinem Leben genieße, dass ich liebevoll mit Menschen umgehe. Aber wie oft bin ich egoistisch? Und in deinem Herzen schaust du da hinein und du merkst, wenn ich müde bin und wenn ich traurig bin, wohin werde ich hingezogen? Ablenkung? Oder Abgabe beim Herrn im Gebet? Wie oft suche ich irgendwo anders die Lösung für meine Schwäche, für meine Schwierigkeiten? Ich denke, das muss ich essen, das muss ich trinken. Wenn ich das bekomme, dann bin ich wieder glücklich. Und dann konsumiert man das. Und man ist gar nicht glücklich. Man sucht das Falsche. Wie wir vorher gesagt haben, wenn wir sagen, ich hungere und dürste nach glücklich sein, werde ich nie glücklich werden. Aber wenn ich hungere und dürste danach, gerecht zu sein vor Gott, wird der Herr mir auf diesem Weg der Treue glücklich sein schenken. Mehr als einfach äußerlicher glücklich sein. Er gibt uns innerliche Friede, Freude, Zuversicht, Geborgenheit. Er gibt uns eben Geduld und Langmut und Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes in der Fülle. Aber nicht, weil ich meinen Weg suche, sondern weil ich seine Gerechtigkeit suche, sein Reich als erstes suche. Ist das nicht, was Jesus auch in der Bergpredigt sagt? Sucht zuerst mein Reich, meine Gerechtigkeit. Und interessanterweise auf diesen Weg schenkt er uns tatsächlich Frieden. So viele Menschen suchen das Falsche. Sie wollen, haben Hunger und Durst nach dem Falschen, die falschen Sachen. Und wie man oft sagt, was du isst, ist wer du bist. Wenn du jetzt den ganzen Tag irgendwelche gottlose Dinge konsumierst, ob es jetzt irgendwelche Streaming-Plattformen sind oder irgendwelche Zeitungen oder irgendwelche andere Sachen. Wenn du nur ständig diese Dinge isst und konsumierst und meinst, du bist dann doch einer, der Jesus liebt, einer, der Jesus kennt. Tut mir leid, das funktioniert so nicht. Das funktioniert wirklich so nicht. Was du konsumierst, bestimmt, wer du bist. Vom Herzen her. Warum willst du das Zeug so viel? Warum verlangst du danach? Du sagst, naja, weil mein Herz sündig ist. Ja, stimmt. Menschen jagen nach dem Glück. Und sie denken, ich muss irgendwas finden, das mich aufputscht, das lustig ist, das cool ist, damit ich mir wieder besser fühle. In meiner Jugend, als ich in den Vereinigten Staaten auf High School war, ich war wahrscheinlich so 15 Jahre alt oder so, einer meiner Mitschulkameraden hatte die dumme Idee, wie man, ja, in dem Alter immer wieder kann man nicht gerade kluge Ideen bekommen. Also das, nichts gegen die Jugendliche hier. Wir waren auch mal so dumm. Das kommt vor. Und er hat diese Idee gehabt. Ich möchte auf einen Sessel mich balancieren. Weißt du? Und er ist da vorne drauf gestanden und dann hat sein zweiter Fuß hinten auf die Rücklehne hingestellt und wollte auf die zwei hintere Stuhlbeine diese Stuhl balancieren. Schau, was ich tun kann. Ich bin so gut. Das hat er kurz geschafft. Und dann ist er gestürzt. Und wie er gelandet ist, war sehr ungünstig für seinen Arm. Er hat seinen Arm, beide Knochen in seinem Arm gebrochen, ein komplizierter Bruch. Und er hat ein Kurzärmel-T-Shirt angehabt und du konntest sehen, wie sein Arm nicht gerade war. Das war so wie eine Stufe. So und dann runter und dann ging es weiter. So, das heißt, dass die Knochen haben sich sind nicht nur gebrochen, sie sind gebrochen und dann verschoben. So in diese Richtung. Gut. Nicht gut. Also, glaubst du, dass er Schmerzen hatte? Ja. So, der ist auf einmal so weiß wie eine Decke. So, boah. Und dann ging er zur eben Sekretärin, die angeblich eine Krankenschwester einmal irgendwann war, und sagte, ich glaube, ich habe meinen Arm gebrochen. Und diese Sekretärin, kein Witz, das ist wirklich passiert, diese Sekretärin sagt, naja, schauen wir uns das mal an. Und sie nimmt ihre Hände und fängt an, da rein zu, schau mal, ob das wirklich gebrochen ist. So, und meistens schon, also wenn man nicht sicher ist, ist es gebrochen, dann tastet man eben diese Knochen entlang, ist da irgendwas. Aber Leute, das war wie eine Stufe. Okay? Du musstest da kein Genie sein, um zu wissen, ich glaube, das ist gebrochen, das schaut nicht gut aus. Gut, das war das Erste. Du wirst sagen, das ist keine gute Medizin. Das ist nicht vernünftig. Aber stell dir vor, was wäre, wenn, und das ist jetzt nicht passiert, aber jetzt hypothetisch. Was wäre, wenn mein Freund Timothy, also Tim, wenn er dann zum Notarzt gegangen wäre, zum Unfallarzt, und der Unfallarzt hat gesagt, boah, ich merke, du hast richtig große Schmerzen. Und was du brauchst, ist, du sollst weniger Schmerzen haben. So, ich weiß, was du kriegst. Ich habe für dich ein gutes Schmerzmittel. Hier, bitte, nimm das und geh nach Hause. Du fühlst dich besser. Okay, ich weiß nicht, wie stark das Mittel sein müsste für so eine Verletzung, aber der nimmt das und auf einmal, oh, ja, ich fühle mich besser. Was passiert, wenn dieses Schmerzmittel weg ist? Was kommt zurück? Die Schmerzen und wahrscheinlich noch schlimmer. Warum? Der Arzt behandelt nicht das Problem. Er behandelt nur die Symptome. Er behandelt nur den Schmerz. Und das ist, was diese Welt immer wieder tut. Ach, du bist nicht glücklich? Schau, hier ist eine Ablenkung. Geh dorthin. Das ist, was du brauchst. Würde ein Arzt jemanden mit Krebs so behandeln und sagen, das Einzige, was du brauchst, ist Schmerzmittel, damit es dir besser geht. Trau mal das an. Warst du mal bei dieser Kino? Du hast Krebs? Ja, das ist ein toller Film, der jetzt gerade läuft. Sag, Entschuldigung, ich habe ein Problem, ich habe Krebs. Okay? Das Problem in dieser Welt ist nicht eben, du sollst einen anderen Ort finden, wo du Glück und einen Reiz und irgendeine Erfahrung hast. Du brauchst Gerechtigkeit. Dein Problem ist Sünde. Sünde ist alles, was abweicht von Gottes Standard. Alles, was wegkommt von seiner heiligen Standard. Du brauchst Gerechtigkeit. Und das ist das Problem in unserer Welt immer wieder, dass wir gar nicht danach hungern, weil wir gar nicht erkennen, wie schlimm es uns geht vor Gott. Viele Menschen glauben gar nicht mal an Gott. Und dann andere Menschen nehmen sein Wort nicht ernst. Und dann andere denken einfach gar nicht darüber nach. Und dann stellen sie sich die Frage, warum geht es mir so schlecht? Und sie suchen Antworten, aber sie behandeln nicht das Problem. Das Problem ist, dass nicht einfach alle Menschen da draußen ungerecht sind. Mag sein. Das Problem aber für mich ist, mein Herz ist ungerecht. Und je mehr wir das verstehen, das sind dann eben noch einmal die ersten Seligpreisungen. Du bist arm im Geist vor Gott. Du vergleichst dich mit Gott und du merkst, ich bin nicht Gott. Ich bin verloren. Du bist einer, der auch wirklich tatsächlich in deinem Herzen dieses Sanftmut haben willst. Du willst alles unter seiner Kontrolle haben, weil du trauerst über deine Sünde. Du hast dich mit Gott verglichen, du trauerst über deine Sünde. Du willst, dass er das Sagen hat in deinem Leben. Und dann entsteht in dir, Herr, gib mir Gerechtigkeit. Gib mir, ich hungere und durste. Und es ist dann, liebe Geschwister, wenn ich das so sagen darf, es ist nicht einfach, ich habe ein bisschen Hunger. Es ist, ich verhungere. Ich bin kurz am Sterben vom Hungern. Ich habe nichts. Wenn du Hunger hast, kannst du Daumen lutschen und dann geht es dir besser? Vielleicht große Zeh lutschen? Geht es dann besser? Sag, na, hängt davon ab, wo du gerade in letzter Zeit warst. Vielleicht gibt es da ein bisschen Nahrungswert auf dein großer Zeh. Bäh. Was brauchst du, wenn du Hunger hast? Kannst du das aus dir selbst irgendwie Essen holen? Nein, du brauchst eine Quelle außerhalb von dir. Du brauchst Nahrung. Wo kriegst du dann eben Nahrung? Wir Menschen glauben, wir brauchen Glück und Zufriedenheit, aber was wir brauchen, ist Veränderung, ist Errettung, ist Vergebung, ist Rechtfertigung. Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt heute. Wie wird man dann tatsächlich satt? Das ist interessant, was in dieser Stelle hier steht, weil, wie gesagt, es steht, sie werden satt werden. Das zweite Werden ist dazu da, weil es zeigt, dass dieser Verb heißt, es wird dir gegeben, nicht du holst das oder du bewirkst das. Es ist ein passives Verb. Du bist da und Gott schenkt dir etwas. Gott tut es. Gott sättigt dich. Aber du musst zuerst erkennen, ich habe Hunger und Durst. Ich bin am Verhungern vor Gott. Es gibt nichts in mir, das meine Ungerechtigkeit vor Gott tilgen kann. Ich bin ungerecht, so wie diese ganze Welt. Sündenerkenntnis ist keine Kleinigkeit. Du gibst Jesus nicht einfach zu deinem Leben hinzu und alles ist wieder gut. Und dann sagst, ja, habe ich schon abgehakt, ist in Ordnung. Ich habe diesen Kirchenbeitritt hinter mir. Blödsinn. Gott will eine Beziehung mit dir. Er will dich reinigen. Er will, dass du siehst, wie du vor ihm stehst. Und dass du dann eben tatsächlich hungerst und durstest danach, dass er dein Herz verändert. Herr, ich bin nicht, wer ich sein soll. Jesus starb an diesem Kreuz, weil ich ihm drauf genagelt habe. Und ich will nicht weitere Schmerzen meinem Herrn hinzufügen. Jede Sünde ist Hochverrat gegen meinen Herrn. Ich will ihm folgen. Ich will ihm treu dienen. Wie wird man tatsächlich satt? Indem Gott eingreift. Und deswegen sagt Jesus, glückselig bist du, dass du überhaupt hungerst und durstest. Es ist wie ein Mensch, der gar nicht mehr hungert und durstet. Ist der gesund? Was passiert, wenn ein Mensch aufhört zu essen und zu trinken? Du merkst, es wird nicht mehr lange dauern. Der ist nicht gesund. Wenn unser Verlangen aufhört nach Gott oder gar nicht existiert ist, dann merken wir sind tot. Oder wenn wir Christen sind und wir wollen einfach diese Welt, wir sind schwerst krank. Einmal war ich eine ganze Woche mit irgendeiner ziemlich arge Grippe, das geht vor Corona-Zeiten, im Bett krank. Und ich konnte wirklich nicht viel essen. Ich hatte einfach null Hunger. Ich habe in der Woche ziemlich schnell abgenommen. Das wäre vielleicht für mich heute nicht so schlimm. Ich könnte das gebrauchen, aber das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn du keinen Hunger hast. Das ist krank sein. Wenn du nach den falschen Dingen Hunger hast, ist auch wirklich krank. Da muss man die Frage stellen, habe ich jetzt keine Lust und kein Interesse am Herrn? Ich lese meine Bibel nicht, ich habe keine Zeit im Gebet. Ja, wenn es jetzt Zeit hat für Gemeinde, gehe ich hin, da sehe ich andere Leute oder was weiß ich, meine Familie geht hin und ich gehe mit. Aber wenn ich für mich alleine entscheiden möchte, dann treffe ich eigentlich immer eine andere Entscheidung. Will ich immer was anderes? Da muss man die Frage stellen, was ist in meinem Herzen wirklich los? Wie stehe ich vor Gott? Gott hat keine Enkelkinder. Wie steht meine Beziehung vor dem Herrn, oder? Und wenn es in mir kein Verlangen, nicht dass die anderen brav sind, sondern dass ich Gottes Standard entspreche, Gott liebe, ihn nachfolge. Wenn das in meinem Denken nicht mal oberste Priorität ist, überhaupt keine Priorität ist, oder so weit unten, dass keiner meiner ungläubigen Freunden würde jemals wissen, dass das eine Priorität ist für mich. Sie würden nicht mal erahnen, dass ich ein Christ bin und dass ich hungere und dürste nach Gottes Gerechtigkeit. Weil ich habe eigentlich die gleiche Freude an die ganze Dreck dieser Welt, wie sie haben. Weißt du, da muss man die Frage stellen, was ist in mir los, dass ich das aushalten kann, wenn ich Jesus kenne? Was will der Herr in mir tun? Der Herr will uns überführen von unserer Sünde. Und das ist genau, was der Geist Gottes auch tut. Johannes 16 sagte uns der Herr Jesus, dass wenn der eben Beistand kommt, der wird uns überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Er sagt uns, du bist nicht gerecht, wie du sein sollst. Du brauchst Gerechtigkeit. Und dann, wo führt der Geist Gottes uns hin? Er überführt uns von unseren Sünden. Wir erkennen, ich stehe vor Gott. Würde Gott mich richten ohne Jesus, würde er mich zu Recht in der Hölle schicken. Ich habe es verdient. Ich bin so ungerecht. Das ist, wer ich bin. Dann der Geist Gottes sagt, weißt du, das ist dein Zustand ohne Jesus. Aber schau Jesus an. Er hat für dich alles am Kreuz bezahlt. Hungere und durste danach, mit ihm in einer lebendigen Beziehung durch Glauben zu sein. Kapituliere vor Christus. Glaube an ihn. Erkenne deinen Mangel und geh dorthin, weil er ist die Quelle. Er ist die Quelle der Gerechtigkeit. Wer ist der Einzige, der jemals in dieser Welt sein ganzes Leben lang gelebt hat, ohne einmal ungerecht zu sein? Wer war das? Jesus Christus, der Einzige. Wer ist es, der, wo, als er vor Pilatus und Herodes stand und als er eben von seinen Feinden falsch angeklagt wurde, wo es 7-mal gesagt wurde, er ist unschuldig? Jesus. Wer ist trotzdem dann gekreuzigt worden, weil sie neidisch waren gegen ihn, weil sie ihren eigenen Weg gehen wollte? Und Jesus sagte, wie soll sonst die Schrift erfüllt werden? Tu dein Schwert weg, Petrus. Ich will den Kelch meines Vaters auch trinken. Und dieser, der gerecht war, der heilig war, der Gott ist und Mensch geworden ist, Jesus starb am Kreuz. Und dann, als er am Kreuz hing, schaute er herum und sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sein Herz war auch in diesem Moment voller Gerechtigkeit und Liebe, den Standard Gottes, ein gnädiger Gott. Wer war das? Jesus. Und wir haben heute gelesen, dass nach 3 Tagen dieser Jesus auferstanden ist. Weil an dem Kreuz, wo er damals hing, er hing nicht für seine eigenen Sünden, er hat keine getan. Er starb an diesem Kreuz für dich und für mich, weil wir ungerecht sind und ohne ihn haben wir keinen Ausweg. Und wenn du ihn siehst und dann sagt er, glückselig sind diejenigen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, und dann später erfährst du, und er ist die Quelle dieser Gerechtigkeit, er hat's gegeben, indem er an meiner Stelle gestorben ist, und in deinem Herzen entsteht dieses, danke Herr, bitte, errette mich. Was tut der Herr, wenn ein Mensch den Namen des Herrn anruft? Jeder, der den Namen des Herrn anruft, sagt uns Paulus in Römer Kapitel 10, wird errettet werden. Du wirst gerecht erklärt durch Jesus. Vertraue ihn. Und das sind eigentlich die 3 Facetten der Gerechtigkeit, wie man satt wird. Das erste ist durch die Rechtfertigung, dass du merkst, ich brauche Jesus. 2. Korinther 5, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste. Das ist Jesus. Er wusste von keiner Sünde. Für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Der Herr Jesus behandelt nicht unsere äußerlichen Probleme. Er behandelt unser Herz. Er verändert unser Herz. Römer 5, 1 und 2 sagt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind. Das heißt, Gott, wir glauben an Jesus, wir kapitulieren vor Christus. Jesus hat alles für uns am Kreuz vollbracht und Gott sagt, ich als Richter erkläre dich für gerecht wegen Jesus. Jesus hat deine Strafe bezahlt. Du bist mit meinem Sohn verbunden. Er hat es vollbracht. Wir sind gerechtfertigt. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade. Weißt du, wenn du deine eigene Sündhaftigkeit erkennst und du wirst nicht am Boden zerstört davon, dann hungerst und durstest du nach Gerechtigkeit. Und der einzige Weg dann, wieder aufzustehen, ist nicht in eigener Kraft, sondern indem du auf Jesus schaust und indem du auf das Kreuz schaust. Und dann stehst du auf, nicht weil du so gut und gerecht bist, sondern weil er so gut und gerecht ist und du willst ihn ehren und dienen mit deinem Leben. Rechtfertigung ist der erste Punkt. Und das zweite ist dann eben Heiligung. Weil da fängt es erst an. Da fängt es an. Jesus gibt dir seine Gerechtigkeit. Und dann ist die Frage, wie soll ich jetzt leben? Kehre ich zurück zu meinem alten Leben, so wie es vorher war? Soll ich das ganze, ganze Müll dieser Welt weiterhin lieben? Nein. Ich hungere und dürste in meinem Leben, dass er mich verändert, dass ich Christus ähnlich werde. Römer 12, 1 und 2, denn ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Du schaust Jesus an, du erkennst, wer er ist und du sagst, Herr, hilf mir. Jesus ist meine Gerechtigkeit und mein Leben soll ihn ehren in allem, was ich tue. Hilf mir, damit ich prüfe, was sein vollkommener Wille ist. Anders gesagt, was ist sein Standard für mein Leben? Ich bin ein Botschafter Jesu. Würde Jesus das tun, was ich gerade mache? Würde er so leben auch? Würde er so handeln? Würde er das konsumieren? Würde er das dann eben sagen? Würde er das dann eben tun? Würde er so denken? Würde er so eine Freude haben an dem, woran ich mich gerade freue und finde, es ist cool und lustig? 2. Korinther 3,18 sagt, wir alle, aber indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir haben hier ein Bild von jemandem, der Christus anschaut durch sein Wort. Er sieht Christus und betrachtet ihn und schaut ihn mehr und mehr an. Und indem er mehr und mehr von Jesus versteht, wird er selbst davon verändert. Er schaut Christus an, er beschäftigt sich mit Christus und das verändert sein Leben. Denk nicht, dass wenn du diese Welt ständig anschaust und die Werte dieser Welt ständig konsumierst, dass das überhaupt keine Wirkung auf dich hat. Dass es dich nicht verändert. Dass es dich nicht wegzieht vom Herrn. Sehr wohl. Es geht beide Richtungen. Die Frage ist, wonach hungerst du? Was du isst, ist, was du sein wirst. Was du konsumierst, wird dein Leben verändern. Dieser Heiligungsprozess dauert ein Leben lang und beinhaltet dann am Ende beinhaltet in unserem Leben ein ständiges Essen und Sattsein und dann wieder hungern und essen und Sattsein. Das ist ganz normal. Ich freue mich heute schon auf meinen nächsten Schnitzel. Weißt du? Ich sitze nicht da, also stehe nicht da und denke, das ist so schlimm, dass ich nicht gerade jetzt satt bin von Schnitzel. Also ich liebe Schnitzel. In unserer Beziehung mit dem Herrn, wir hungern und dursten nach Gott. Und dann stillt er unser Verlangen und bringt uns den nächsten Schritt. Und dann wollen wir noch mehr von ihm. Und dann wollen wir noch mehr von ihm. Und es ist ständig, bis dieser dritte Punkt hineinkommt, wo wir dann endgültig satt sind. Und das ist die Verherrlichung. Wo wir eines Tages, wir haben Mittwoch auch davon gesprochen, wo der Herr sein Volk zu sich ruft und wir sind beim Herrn und wir sehen ihn so, wie er ist. 1. Johannes 3, 1-3 sagt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Denn wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden gleichgestaltet, wie der Herr ist. Das ist, was er uns verspricht. Das ist wirklich dann in der Ewigkeit satt und befriedigt in Christus zu sein. Rechtfertigung macht uns Kinder Gottes. Heiligung verändert unser Leben, dass wir, wer wir sind, dann auch tatsächlich entsprechen. Danach leben, nach unserer Identität und nicht nach dieser Welt. Und Verherrlichung ist die zukünftige, hundertprozentige Erlösung von aller Sünde, von alles, was uns bedrückt, von alles, was negativ ist. Und das ist, was Jesus die ganze Welt anbietet. Und er sagt, glückselig sind diejenigen, die hungern und dursten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Und Umkehrschluss, wer das nicht tut, wird niemals satt werden. Niemals. Es ist unmöglich. Wir schließen mit ein paar Fragen ab. Und zwar, wonach hungerst und durstest du? Ich meine jetzt nicht heute, es ist fast 12 Uhr und du sagst, ja, ich würde gerne irgendwas essen, ich habe Hunger. Ich meine, morgen, in deiner Freizeit, okay, wonach trachtest du? Was willst du? Wo gehst du hin, um eine Freude zu haben? Was machst du? Wo suchst du dein Glück und woran erfreust du dich? Und du sagst, naja, viele Sachen. Aber liebe Geschwister, wir nehmen unser Vorlieben und unser Egoismus nicht ernst genug. Wenn du nach Dinge verlangst in deinem Leben, die du weißt, ganz sehr wohl weißt, Jesus will das nicht. Jesus würde das niemals tun. Er würde das nicht wollen. Und du machst das trotzdem. Dann bist du in einer sehr schwierigen Situation. Weil was du tust, entsteht aus wer du bist. Und was du liebst. Wonach hungerst du? Liebe Geschwister, wir dürfen nicht nach Hause gehen und einfach denken, okay, jetzt habe ich neu was gelernt. Ist es dir aufgefallen, dass in der gesamten Bergpredigt es nirgendwo steht, glückselig sind die, die viel wissen? Ist dir das aufgefallen? Die eine Antwort auf alle Fragen haben? Wir sollen mehr Erkenntnis gewinnen und darin wachsen. Aber wo soll unser Fokus sein? Veränderung, Christus ähnlich sein, dass der Geist Gottes in uns Freiraum hat, um zu wirken. Und spannenderweise hat er das nur, wenn wir einen tiefen Hunger und Verlangen danach haben, gerecht und heilig zu sein in allen Lebensfacetten, wie unser Herr Jesus ist. Und dass wir ständig daran arbeiten und keine Ausreden machen. Und wenn wir das tun, es ist spannend, wie diese Willensentscheidung, nein, ich esse nicht von diesem Baum, ich folge Gott, wie diese Willensentscheidung uns dahin führt, dass wir tatsächlich echte Freude und Friede in unserem Leben genießen. Warum? Jesus starb. Er starb am Kreuz dafür. Das ist der Grund. Er starb am Kreuz dafür. Wir sind nicht hier, weil wir ein netter Club sind, weil es nette Leute sind, weil wir irgendwelche religiöse Handlungen machen müssen und sollen. Und wir wollen irgendwie äußerlich sagen, schau, ich war brav, ich war heute in der Gemeinde. Was ist das? Was bringt das? Es bringt gar nichts. Wenn in unser Herz nichts oder wenig für den Herrn da ist. Der Herr will unsere Herzen. Ich möchte mit einer Stelle, bevor wir weiter abschließen, Jesaja 55. Schreib das auf, wenn du kannst, wenn du eine Stelle hast, ein Papier oder irgendwas. Jesaja 55, 1 bis 2. Wohl an, ihr Dürstigen! Wohl an, ihr Dürstigen, alle, kommt her zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich. So sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Das Essen, das Jesus uns gibt, ist kein magerer Kost. Es ist nicht eben fettarm. Sehr wohl gesund, aber es ist ein Festessen, das sonst nirgendwo in dieser Welt angeboten werden kann. Das ist, was der Herr Jesus uns anbietet. Und er sagt, komm, ohne Geld. Es ist ein Geschenk. Nimm es von mir ab. So, du sagst, ja, aber ich kämpfe damit. Warum will ich meinen Weg gehen? Na, gehen wir zurück zu den ersten Seligpreisungen, weil die führen zu dieser Hungern und Dursten nach Gerechtigkeit. Bist du arm im Geist vor Gott? Trauerst du über deine Sünde oder machst du Ausreden für deine Sünde? Sagst du, ja, das macht doch jeder. Okay, gut, ja, jeder ist ein Sünder, Gut, so, da jeder das macht, sollen wir alle einfach mitmachen. Und der Jesus soll keine Ehre bekommen. Das ist ihm wurscht. Das ist nicht wert. Okay, Trauerst du über deine Sünden? Bist du sanftmütig? Hast du deine Lebensweise und deinen Lebensweg dem Herrn untergeordnet? Ja, ich bin stark, aber meine Stärke unterordne ich dem Herrn. So wie Mose. Ja, ich bin der Führer Israels. Aber ja, wenn Aaron und Miriam jetzt Führer sein werden, gut, passt, wie der Herr das will. Und Gott greift ein und sagt, Mose ist der sanftmütigste Mann der Welt. Mit vielen Menschen rede ich, aber mit niemand außer Mose rede ich von Angesicht zu Angesicht. Weißt du, Sanftmut ist nicht Schwäche, es ist Stärke unter Gottes Herrschaft. Und du merkst, ich brauche seine Gerechtigkeit, ich will seine Gerechtigkeit. Ich bin nicht glücklich, ohne dass er mein Leben verändert. Herr, verändere du mich, Schritt für Schritt, vergib mir für meine Sünden. Rette mich von meiner Sünden, verändere mein Herzen, du bist Herr. Und das gilt für jemanden, der noch nicht zum Glauben gekommen ist, der zum ersten Mal Jesus als Herr annimmt in seinem Herzen. Und das gilt genauso für Menschen, die schon vor vielen Jahren Jesus angenommen haben, dass sie jeden Tag dieser Hunger und Durst danach haben. Herr, leite du mein Leben in allen Facetten. Du bist Gott, nicht ich. Glückselig sind die Menschen, die Jesus hören und auf seine Worte mit Glauben und Vertrauen antworten. Wie steht es bei dir? Willst du Jesus nachfolgen? Du schaffst das in eigener Kraft nicht. Du musst eben von Neuem geboren werden. Fleh ihn an und bitte den Herrn Jesus.